Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabulari. Heute darf ich bei mir Lea Marie Weber begrüßen. Lea promoviert an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu jüdisch-mystischen Elementen im lyrischen Oeuvre von Alejandra Pisanik. Hallo Lea.
Hallo Judith, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können.
Ja, voll schön, dass du hier bist. Lea, gleich mal zum Einstieg. Wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen und was sind die zentralen Fragestellungen, mit denen du dich im Rahmen von deiner Dissertation auseinandersetzt? Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen, genau.
Ja, danke für die Frage. Also das Thema stammt tatsächlich schon aus meiner Masterarbeit an der HU Berlin. Und ich habe damals ganz am Anfang des Studiums bei meiner aktuellen Betreuerin, Professor Jenny Hase, ein Seminar über die christliche Mystikerin Teresa von Avila besucht, die übrigens auch sehr oft von Pisanik in ihren Tagebucheinträgen erwähnt wird. Und ja, dadurch bin ich dann zum ersten Mal auf das Thema Mystik aufmerksam geworden. Vorher hatte ich nämlich eigentlich gar kein richtiges Bild davon, was Mystik eigentlich wirklich bedeutet und fand es daher dann total spannend zu sehen, welche Dimensionen sich hinter dem Begriff bzw. Konzept eigentlich auftun. Zunächst versteht man ja unter Mystik die unmittelbare persönliche Erfahrung von einer transzendenten Wirklichkeit, also eines radikal anderen oder des Absoluten. Im Rahmen religiöser Mystik wird es dann häufig als Erfahrung der persönlichen Gegenwart Gottes beschrieben, was zugleich ein Einswerden mit dem Göttlichen oder mit dem radikal anderen bedeutet. Und in diesem Prozess werden dann die Grenzen des Ichs, also im Moment der Erfahrung, aufgehoben, was natürlich eine tiefgreifende Transformation des Subjekts impliziert. Und das ist natürlich ein Aspekt, der insbesondere für subjekttheoretische Ansätze und Analysen super spannend ist.
Ja, mega spannend. Wie ordnet sich deine Arbeit da jetzt in den aktuellen Forschungsstand ein? Wahrscheinlich ist jetzt so zu Mystik, du hast jetzt Teresa von Avila angesprochen, schon einiges geforscht worden, aber eben in Bezug auf Pisanik, genau, kannst du vielleicht da noch kurz ein bisschen was dazu sagen?
Genau, also die christliche Mystik ist tatsächlich schon sehr gut erforscht, würde ich sagen, eben auch insbesondere Teresa von Avila oder San Juan de la Cruz. Die jüdische Mystik, dazu sage ich ja später noch etwas mehr, aber die ist tatsächlich noch nicht so sehr erforscht, weil es noch ein eher neues Phänomen ist. Und bei Pisanik kann man sagen, also es gibt schon einige Beiträge, die sich peripher mit dem Thema bei ihr beschäftigen oder auch mit dem Jüdischen bei Pisanik. Da könnte man zum Beispiel die Autorin Carolina de Petris oder Anastasia Telag nennen. Und insgesamt sieht man auch, dass so seit Pisaniks Todestag im Jahr 2022 hat sich das Forschungsinteresse schon gesteigert und auch die Popularität der Autorin. Aber es fehlt einfach eine systematische und wirklich umfassende Analyse mystischer Strukturen und Referenzen in Pisaniks Werk. Und die These wird dann eben oft aufgestellt, dass ihr Werk mystische oder sogar spezifisch jüdisch-mystische Elemente enthält. Aber erstaunlich selten folgt dann auch wirklich eine detaillierte Textarbeit dazu. Also ein Close Reading einzelner Gedichte, das diese Elemente dann auch wirklich präzise und überzeugend rausarbeitet, gibt es meiner Meinung nach so eigentlich noch nicht. Und das wäre dann genau die Lücke, die ich gern füllen würde.
Und du sagst jetzt genau, dass eben gerade die jüdische Mystik so spannend ist, weil auch da noch relativ wenig dazu geforscht wurde. Und inwiefern bietet jetzt genau die jüdische Mystik so einen interessanten theoretischen Hintergrund für die Analyse von Pisaniks Lyrik? Und vielleicht magst du da ein paar so zentrale Konzepte nennen, die eben so mit ihrem Werk, aber auch mit vielleicht literaturwissenschaftlichen Diskursen in Zusammenhang stehen?
Ja, gerne. Also ich denke mal, hier ist es tatsächlich vor allem erstmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass man natürlich nur der Einfachheit halber von der jüdischen Mystik sprechen kann. Also im Prinzip haben wir es ja mit einem riesigen Überlieferungskomplex zu tun aus hebräischen und aramäischen sehr alten Texten, der eben mehrere Jahrtausende und ganz unterschiedliche Strömungen umfasst und eben, wie ich schon sagte, noch gar nicht so lange erforscht ist und wahrscheinlich auch nicht vollständig erschlossen. Und es gibt eben deutliche Abweichungen auch in diesen Strömungen untereinander, aber natürlich auch zahlreiche Parallelen, und man kann durchaus eine gemeinsame Basis ausmachen, ein Konzept. Und das führt eigentlich dann auch schon zu der Frage, warum die jüdische Mystik für die Literaturwissenschaft so interessant sein kann. Denn in der jüdischen Mystik sind die Sprache und das Wort und auch der Buchstabe, der jeweils auch noch einen bestimmten Zahlenwert immer hat, mit einer wahnsinnigen Wirkungsmacht verknüpft. Also dadurch, dass der erste Akt der Schöpfung das gesprochene Wort Gottes war, wird die Sprache wirklich zum Ursprung allen Seins, und die einzelnen Buchstaben sind sozusagen Urelemente allen Seins, sodass umgekehrt eben auch die Sprache der Schlüssel ist, um die Welt und in Teilen sogar das Göttliche irgendwie erschließen zu können. Es gibt also fast diese Präexistenz schon der Buchstaben der heiligen Sprache, des Hebräischen und auch eines sozusagen wahren Namens, also einer wahren Bezeichnung für jede irgendwie im Kosmos existierende Entität. Und diese Bezeichnung hat eben eine große schöpferische Kraft. Und auch das Schriftwerk, die Tora, wird betrachtet als lebendiger Organismus, wo sich hinter jeder Schale sozusagen des äußeren Wortsinns wahnsinnig viele Schichten weiterer Wahrheiten verbergen. Genau, das heißt also wirklich, die ersten Worte der Tora konstituieren in der jüdischen Mystik den Wahrheits- und Erkenntnisbegriff als wirklich akustisch und sprachlich wahrnehmbares Wort Gottes. Also es gibt tatsächlich sogar, das finde ich super spannend, so eine sehr subversive kabbalistische Interpretation dieser drei ersten Worte, die behauptet, dass Elohim nicht nur Subjekt ist, sondern auch Objekt. Also dass die Sprache gewissermaßen schon gleichzeitig mit Gott im Nichts des Anfang irgendwie Bestand hatte. Und das Besondere an dieser Sprache ist eben einfach, dass sie nicht diesen typischen Signifikant-Signifikat-Nexus hat, also diese Trennung zwischen Schriftzeichen, akustischem Signal und dem, was bezeichnet wird. Und das ist natürlich für Autorinnen eine wahnsinnig spannende Vorstellung und auch insbesondere für Alejandra Pisanik, meiner Meinung nach, da ihre Lyrik ja auch wirklich stark geprägt ist von poetologischen Reflexionen, aus denen hervorgeht, dass das lyrische Subjekt auf der Suche ist nach einem Wort, das eben nicht nur Zeichen ist, sondern diese doppelte Essenz hat. Also zum Beispiel aus einem ihrer berühmtesten Gedichte, En esta noche, en este mundo, haben wir diese zwei Verse, Si digo agua, beberé, oder Si digo pan, comeré. Und hier fragt eben das lyrische Ich nach der Essenz hinter dem Zeichen. Genau, vielleicht noch ganz kurz, es gibt noch die Welt der 10 Sephirot, sind sozusagen Namen oder Attribute Gottes, und diese Welt ist sozusagen ein Spiegel des göttlichen Organismus und eben gleichzeitig auch ein Spiegel der Urwelt der Sprache, und ja, über diesen Spiegel kann der Mensch den Teil Gottes, der sich sozusagen offenbaren möchte, erfahrbar machen. Also wir haben hier so ein sehr interessantes Spiegelmotiv, das gleichzeitig untrennbar mit Sprache verknüpft ist. Dann haben wir noch das Konzept des heiligen Namens, das habe ich kurz angesprochen, dass der Name eben eine wahnsinnige Wirkungsmacht hat und eine Macht über den Träger, aber auch über denjenigen, der den Namen kennt. Genau, es gibt natürlich noch viele weitere Topoi-Motive, die super spannend sind, die jetzt nicht rein kabbalistisch sind, aber die in der Kabbala eine erweiterte Bedeutung erfahren, die halt auch für die Analyse von Literatur sehr interessant sein kann.
Ja, sehr interessant. Ich denke mir jetzt natürlich wahrscheinlich, war das auch gar nicht so leicht, oder? Dann die Gedichte auszuwählen. Also wie bist du da in der Korpusauswahl vorgegangen? Hattest du da irgendwie so einen besonderen Weg, den du irgendwie verfolgt hast? Wo lag da so dein Fokus in der Gedicht- oder Korpusauswahl? Und genau, hast du dich vielleicht auch, also du hast jetzt eh schon das Motiv des Namens oder auch diese Spiegelsymbolik kurz wiederholt, aber gibt es vielleicht genau spezielle Symbole oder Themen, die du dann auch in deiner Arbeit irgendwie besonders hervorhebst, und warum genau diese Symboliken?
Ja, sehr gute Frage. Also vor allem die Frage nach dem Korpus, es ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen, beziehungsweise es fällt mir immer noch schwer, mich da wirklich einzuschränken. Also eigentlich ist mein jetziges Vorgehen, dass ich mich eher auf spätere Texte beziehe, also auf Texte nach 1968 bis 72. Da hat sie sich suizidiert. Und das liegt unter anderem daran, dass durchaus auch anhand ihrer Tagebücher zu erkennen ist, dass das eigentlich die Zeit ist, in der sie sich auch wirklich verstärkt mit jüdischer Literatur oder ihrem, ich sag mal in Anführungszeichen, jüdischen Erbe beschäftigt hat. Das wurde mir auch tatsächlich bestätigt in zwei Interviews, die ich geführt habe in Buenos Aires. Das war einmal mit einer Freundin von ihr, die auch Schriftstellerin ist, Yvonne Bordelois, und mit ihrer Biografin Christina Pina, und die haben beide auch gesagt, dass Pisanek ein sehr großes Interesse auch an jüdischer Mystik entwickelt habe nach dem Tod ihres Vaters. Und deswegen, genau, werde ich mich da eher aufs Spätwerk beziehen, wobei es mich manchmal ein bisschen traurig macht, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich überall etwas zu finden ist. Also ich habe auch ganz frühe Gedichte gefunden, die ich zum Teil auch trotzdem einbauen werde, weil ich das Gefühl habe, ja, dass wir es doch fast durchgehend in ihrem Gesamtwerk finden.
Ja, spannend. Schwierig immer dann, oder, in der Korpusauswahl einfach das einzugrenzen und sich dann für ja einen Weg irgendwie auch ein bisschen zu entscheiden. Und ich glaube, du hast uns auch ein Gedicht oder mehrere Gedichte mitgebracht für das heutige Interview, wo man genau diese Symboliken und Themen, die du eben schon so erwähnt hast, gut erkennen kann. Vielleicht magst du einfach mal die Gedichte vorlesen, und dann können wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, inwiefern man gerade anhand dieser Gedichte die mystischen Elemente erkennen kann und genau wie die da auftreten, was du da interpretiert hast und analysiert hast. Vielleicht starten wir einfach mal mit den Gedichten und dann können wir ja noch mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ein früheres Gedicht mitgebracht von 1956, beziehungsweise da wurde es veröffentlicht in einem Gedichtband, und ein deutlich späteres Gedicht, das mit 1971 datiert ist. Mhm. Solo un nombre. Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. Das zweite Gedicht. No, la verdad no es la música. Yo, triste espera de una palabra que nombre lo que busco. ¿Y qué busco? No el nombre de la deidad, no el nombre de los nombres, sino los nombres precisos y preciosos de mis deseos ocultos. Algo en mí me castiga desde todas mis vidas. Te dimos todo lo necesario para que comprendieras y preferiste la espera, como si todo te anunciase el poema, aquel que nunca escribirás porque es un jardín inaccesible. Solo vine a ver el jardín.
Ja, vielen Dank. Also genau, ich denke mal, vielleicht willst du einfach gleich ein bisschen was dazu sagen. Im ersten Gedicht steht ja der Name schon im Titel auch. Also ich denke mal, es wird bestimmt auch über diese Namenssymbolik gehen. Was hast du jetzt aus diesen Gedichten herausgelesen, eben in Bezug auf jüdisch-mystische Elemente.
Genau, ich habe nämlich bei deiner Frage vorher noch gar nicht beantwortet, welche Elemente ich mir besonders angucke oder welche Symbole. Die Antwort haben wir jetzt hier eben, nämlich unter anderem vor allem die Bedeutung des Namens, eben eines der wichtigsten kabbalistischen Konzepte. Und ich finde, beide Gedichte sind hier sehr geeignet. Also wir haben einmal diesen doppelten Aufruf von Alejandra in dem ersten Gedicht, bei dem man übrigens dazu sagen kann, dass es pfeilförmig aufgebaut ist. Na, also alles deutet nach unten auf den einzelnen Namen Alejandra. Und ja, durch diese doppelte Nennung im ersten Vers haben wir wie so eine rituelle Beschwörung. Also das ist so ein ganz typisches, ja auch mystisches Mittel sozusagen, die wichtigen Worte zu wiederholen, anzurufen sozusagen. Und dann haben wir eben im zweiten Vers ja die Erklärung, darunter stehe ich, unter der Oberfläche dieses Lautes oder dieser Hülle. Und dann eben im letzten Vers nochmal der Name Alejandra, bei dem dann klar wird, dass dieser Name gleichzeitig irgendwie auch das Ich des Subjekts meint und umschließt. Also der Name, es wird deutlich, ist mehr als Etikett, er ist dann lebendige Identität und irgendwie auch Schöpfung.
Das ist super spannend, weil es ja dann gleichzeitig impliziert, dass das Wort an sich, also wie im ersten Vers, wo eben diese Doppelung des Namens da ist, und dann aber eigentlich erst in der letzten Verszeile dann diese Bedeutung bekommt, oder von der du auch schon gesprochen hast, so eben diese Suche nach dem wahren Namen, nach dem implizierten Subjekt, der vielleicht am Anfang noch gar nicht so klar rauskommt, oder?
Genau, und ich finde es auch nochmal spannend, eigentlich macht man das ja nicht, dass man wirklich biografische Elemente in die Gedichtsanalyse einbaut. Aber hier ist es natürlich insofern interessant, als Alejandra Pisanik ja eigentlich gar nicht Alejandra hieß, sondern dass sie eben diesen Namen, das sagt zum Beispiel auch ihre Biografin, dass sie diesen Namen geschaffen hat, um damit gleichzeitig die Person zu schöpfen, die dann die schreibende Literatur schaffende Person wird, die sie werden möchte. Spannend. Da vor diesem Hintergrund finde ich das eigentlich nochmal besonders interessant. Genau, und auch beim zweiten Gedicht wird ja deutlich, dass eben der Name eine Rolle spielt, und da sagt sie ja ganz deutlich, sie sucht nicht den Namen der Gottheit, sie sucht nicht den Namen der Namen. Das heißt, sie negiert das zwar, aber gleichzeitig rekurriert sie ja darauf, ne? Also, dass es irgendwie ein Konzept ist, das es gibt. Und dann überträgt sie das aber eben von irgendeiner Gottheit auf das Subjekt. Also sie sucht den Namen ihrer geheimsten Wünsche, und gerade auch die beiden Adjektive, also precisos und preciosos, finde ich hier sehr bezeichnend, weil das sind genau die Adjektive, die in der kabbalistischen Vorstellung vom Namen relevant sind, nämlich präzise. Es darf nichts verändert werden, kein Wort, kein Buchstabe, nicht mal die Art und Weise, wie der Buchstabe gezeichnet ist. Und precioso eben, dass es etwas ganz Kostbares ist, genau diesen präzisen Namen zu kennen. Und vielleicht noch bei dem zweiten Teil finde ich es ganz interessant. Hier sehe ich tatsächlich so eine gewisse Ähnlichkeit zu Kafka, weil ich muss an die Türhüterlegende bei Kafka denken, weil sie eben sozusagen davor steht und nicht reingelassen wird, obwohl sie sozusagen alles bekommen hat, was sie eigentlich für den Eintritt in diesen Garten benötigt. Das fand ich auch noch ganz spannend.
Ja, sehr spannend. Vielleicht wollen wir da gleich ansetzen. Also du hast jetzt gerade gesagt, eben, du kannst da so eine Parallele zu Kafka erkennen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also ist es jetzt nur in diesem Gedicht oder spielt Kafkas Werk jetzt insbesondere im Hinblick auf die kabbalistische Tradition generell eine Rolle bei Pisanik? Und gibt es vielleicht eben jüdisch-mystische Elemente, die sich bei Kafka erkennen lassen und die auch Pisanik eben in ihrer eigenen Lyrik aufgreift?
Also ja, ist eine sehr gute Frage, denn eigentlich ist das so eine meiner stärksten Thesen, dass eben die Rolle von Kafka nicht zu unterschätzen ist. Pisanik erwähnt Kafka unglaublich häufig in ihren Tagebüchern. Also ich würde sagen, er ist einer der präsentesten Autoren und Referenzen in ihren Auseinandersetzungen mit Literatur. Und sie erwähnt Kafka auch häufig im jüdischen Zusammenhang. Also es gibt einen Tagebucheintrag, wo sie so etwas sagt, wie dass Kafka ihr die liebste jüdische Person sei im Gegensatz zu Jesus. Also ganz spannend. Und ja, sie schreibt auch zum Beispiel, dass sie Kafkas Tagebücher gelesen hat wie eine Bibel. Also dass diese Tagebücher wie eine Bibel für sie waren. Und das Spannende an Kafka ist ja, dass er, dass sich in seiner Prosa nicht sehr offensichtlich, zumindest sind sich da viele KritikerInnen einig, nicht sehr offensichtlich jüdische oder kabbalistische Affinitäten finden, aber dass seine Tagebücher und auch seine Aphorismen voll davon sind. Und das würde ich auch bestätigen. Und dann ist es natürlich auch irgendwie spannend, dass sie gerade eben auch diese Tagebücher so intensiv rezipiert hat. Und Kafka wird halt zum Beispiel auch von Gershom Scholem, der ja maßgeblich zur jüdischen Mystik geforscht hat, als ja sozusagen als Kabbalist der Moderne sogar bezeichnet oder als neuen Kabbalisten. Und deswegen denke ich, dass es da auch ganz interessant ist, wenn ich eben die jüdische Mystik bei Pisanik anschauen möchte oder eben die Parallelen dazu, dass man auf jeden Fall Kafka als Referenz hinzunimmt. Und ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch einige Motive, die bei beiden AutorInnen irgendwie spannend sind, sich anzuschauen. Also zum Beispiel auch den Körper irgendwie als Fremdkörper, die Metamorphosen, dann ja eine bestimmte Entfremdung oder Isolation des Subjekts, die Frage von Schuld und Urteil, also gerade eben der Prozess wird häufig als durchaus auch kabbalistisch angehauchtes Werk beschrieben, dann Motive wie den Traum oder den Albtraum, der Vogel, die Strafe. Also ich denke, es gibt da einige Motive, bei denen es sich lohnt, zu schauen, ob man da nicht über die Schablone von jüdisch-mystischen Parallelen eine interessante Analyse rausmachen kann.
Ja, sehr interessant. Genau, wir haben jetzt vor allem ja über jüdische Mystik gesprochen, die ja einen wesentlichen Einfluss, eben wie du uns jetzt aufgezeigt hast, für Alejandra Pisaniks Werk hatte. Gibt es denn neben der jüdischen Mystik auch noch andere mystische Traditionen, die Pisaniks Werk beeinflusst haben? Kann man das auch in ihrer Lyrik erkennen? Hast du dazu auch ein bisschen gearbeitet? Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die christliche Mystik natürlich eine ebenso wichtige Rolle spielt, da man ja auch davon ausgehen kann, dass die Literatur Europas und Südamerikas auch noch deutlich stärker durch ja, christliche Mystik geprägt war als jetzt durch jüdische Mystik und daher auch mehr christliche Mystik in die Weltliteratur eingeflossen ist. Aber ich sehe auf jeden Fall auch Parallelen zu Teresa von Avila, die ich ja schon erwähnt hatte, und San Juan de la Cruz. Beide werden in den Tagebüchern Pisaniks erwähnt. Und ja, beide Werke, beide Autoren sind einfach auch sehr spannend, um sich ja die Frage nach den Grenzen des Sagbaren anzuschauen oder auch das Konzept des Schweigens. Dann gibt es bestimmte Paradoxa, die Teresa von Avila gebraucht, die große strukturelle Ähnlichkeiten zu Versen von Pisanik aufweisen. Also wir haben zum Beispiel aus Teresas Glossa dieses Vivo sin vivir en mi oder Que muero porque no muero. Und bei Pisanik haben wir dann Verse wie Ayuda me a no pedir ayuda und so etwas. Also da denke ich, gibt es auf jeden Fall auch viele Analysemöglichkeiten. Oder auch das Motiv der Nacht bei San Juan de la Cruz und bei Pisanik. Auch da sehe ich einige Parallelen.
Und das hast du auch mit einfließen lassen, natürlich dann in deine Analyse, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also der Vollständigkeit halber definitiv. Also der Fokus auf jüdische Mystik erfolgt einfach vor allem deshalb, weil es eben noch nicht so sehr analysiert worden ist und einfach auch, weil ich es sehr spannend finde. Aber da ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass es eben vor allem um ein Aufzeigen von Parallelen und Affinitäten geht und nicht um eine wirklich direkte intertextuelle Bezüge, die wieder immer wieder ganz evident auftauchen.
Ja, super. Parallelen ist vielleicht eh ein gutes Stichwort. Und zwar würde ich jetzt abschließend vielleicht noch gerne eine allgemeinere Frage stellen, und zwar kann man, du hast es eh anfangs so ein bisschen erwähnt, auch schon in Bezug auf eben Sprache, Mystik und Literaturwissenschaft, und jetzt vielleicht nochmal so im Konkreten, weil du dich ja in erster Linie oder eigentlich nur mit Lyrik befasst, und meine Frage wäre jetzt so zum Abschluss, würdest du sagen, dass es generell Parallelen gibt, die sich zwischen Mystik und der Textgattung Lyrik erkennen lassen? Und was macht genau die Verbindung dieser beiden Bereiche so faszinierend?
Ja, sehr gute Frage, denn auf jeden Fall gibt es da meiner Meinung nach erstaunlich viele Parallelen und Gemeinsamkeiten. Und es ist ja auch kein Zufall, dass MystikerInnen eigentlich seit Jahrhunderten die Poesie als Ausdrucksform gewählt haben, um wählen, um eben ihre Erfahrungen auszudrücken. Und ich denke, die Gemeinsamkeit ist eben, dass es weniger darum geht, etwas genau abzubilden, sondern eher darum, eine Erfahrung zu umkreisen und zu versuchen auszudrücken, die sich eigentlich den Worten erstmal entzieht. Also und auch der äußerlichen Wirklichkeit, und ja, das Unsagbare soll irgendwie gesagt werden, und das passiert dann eher durch Form und durch Rhythmus und durch Bildsprache und bestimmte Motive, und ja, es werden dann stets, also beide reflektieren eigentlich stets die eigenen Grenzen, die sprachlichen Grenzen, und teilen dadurch aber auch, würde ich sagen, eine besondere Sprachkreativität, in dem eben vorhandenes Vokabular irgendwie verändert, gebrochen, verschoben wird. Und genau, also es ist ja eine Verbindung von poetischer Form und Selbstreflexion und sprachlicher Erfindungskraft, die eigentlich Mystik und Lyrik strukturell verbindet. Und ich denke, dass ja, beide Konzepte gegenseitig einen sehr fruchtbaren Analysehintergrund darstellen.
Ja, das ist ja, glaube ich, ein schöner, runder Schluss. Genau, ich glaube, wir sind auch zeitlich am Ende angelangt. Und genau, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, liebe Lea. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und vielen Dank für dieses wirklich super spannende Interview.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
Und genau, von meiner Seite verabschiede ich mich dann wieder und sehen uns wieder in einem Monat bei Fabulari. Tschüss!